Was sagte der Architekt beim Bau vom schiefen Turm von Pisa? Wird schon schief gehen. Ja, der Grund seiner Schieflage, wir haben schon gehört, liegt am Fundament. Der lehmige Morast und Sand, der darunter sich findet, hat das Ganze dafür besorgt, dass es so eine Schieflage gibt. Ja, worauf steht die Gemeinde hier in Untermünkheim? Das Gebäude. Worauf steht's? Auf dem Fundament, oder? Habt ihr ein Fundament gelegt damals? Wer war denn dabei? Wer hat denn da noch mitgeholfen bei dem Hausbau hier? Ja, da gehen so ein paar Hände hoch, ne? Jawohl. Also herzlichen Dank an euch, dass ihr damals hier mit angepackt habt, ein gutes Fundament gelegt habt, auf dem wir jetzt hier mehr oder weniger sitzen. Also klar, wir sind etwas in der nächsten Etage, aber da unten das Fundament trägt uns heute Morgen. Sonst könnte es vielleicht so gehen wie jetzt hier auf meinem Hocker, wenn es ein bisschen knatscht. Also es ist der Hocker, wenn es hier vorne knatscht, das bin nicht ich. Ja? Also nur, dass wir vorher noch mal gesagt haben. Ja, so ein Fundament, das ist gut, wenn es gelegt ist. Und natürlich die Frage bei einer Predigt, worauf ist unser Leben gesetzt? Worauf bauen wir? Bauen wir dabei auf unser Geld? Bauen wir auf unsere Kraft? Bauen wir auf unsere Gesundheit? Bauen wir auf unsere Schönheit? Worauf bauen wir? Auf unseren Verstand vielleicht. Wir sind so schlau. Ja, wir sind so schlau. Wir mussten in den letzten 2 Jahren schmerzlich lernen, das alles ist so unsicher. Die Welt ist unsicher. Unser Leben, unser ganz persönliches Leben ist unsicher. Und neben den globalen Gefahren einer Pandemie, eines Krieges oder von Naturkatastrophen, ja, da gibt es auch die ganz persönlichen Tragödien, die ja auch in den letzten 2 Jahren weiter um sich gegriffen haben. Die Tragödie von Krankheit, die Tragödie bei einem Unfall oder eben in Notlagen, in Situationen, die einem nicht gut tun, wo man Angst bekommt. Schaffen wir es, aus eigener Kraft da durchzukommen, mit unseren eigenen Ressourcen, mit den Möglichkeiten unseres Verstandes? Okay, der Mensch hat schon wirklich vieles erforscht und getan und trotzdem bleibt noch weit mehr unklar und unverständlich. Schauen wir hinein in das Universum. Man sagt, man hat ja schon einiges mit Teleskopen und diesen ganzen Dingen erforschen können, aber über 90% des Universums ist uns immer noch unbekannt, sagen Wissenschaftler. Okay, wir haben noch nicht mal ein Raumschiff Enterprise, um die unbekannten Galaxien zu erforschen, nur diese Fernrohre. Vielleicht ist es noch viel mehr als 90%, die wir gar nicht kennen. Aber ist weit weg, ne? Ein bisschen näher betrachtet. Schauen wir uns die Ozeane an, die Tiefsee. Gerade mal 5% der Tiefsee der Ozeane sind erforscht. Gerade mal 5%, sagen die Wissenschaftler, die sich da auskennen. Und jetzt, okay, kann man sagen, ist ja immer noch ganz weit weg. Jetzt gehen wir mal ganz nah ran, nämlich wirklich jetzt an unserem Verstand. Und da sagt man, unser Gehirn ist nur zu 5% erforscht. Unglaublich, ne? Nur zu 5%. Daher jetzt mal an uns die Frage, worauf bauen wir? Worauf bauen wir? Worauf verlassen wir uns? Wo legen wir das Fundament für unser Leben? Ja, und das Thema unserer Predigt, wir haben es schon gehört, es geht ums Fundament. Das Thema der Predigt lautet, du wirst auf festen Grund gestellt. Du wirst auf festen Grund gestellt. Das klingt doch verheißungsvoll, oder? Wir wollen uns in der Predigt mal wieder einen Blick auf Israel gönnen. Wir schauen uns Verse aus dem 43. Kapitel des alttestamentlichen Buches Jesaja an, betrachten eine Gleichnisgeschichte, die wir im Neuen Testament finden, und blicken auf Jesus Christus. Wenn wir uns das Thema annehmen, du wirst auf festen Grund gestellt. Zuerst aber erst der Blick ins Alte Testament, dem ersten Teil unserer Bibel, in dem die Geschichte des Volkes Israel im Fokus steht. Mit einer Frage rang das auserwählte Volk immer wieder. Israel, wer ist dein Gott? Eigentlich sollte die Frage doch ganz leicht zu beantworten sein. Gott, Jahwe, hatte sie erwählt, hatte sie geführt, hatte sie gerettet, hatte sie gesegnet, immer und immer wieder. Aber auch immer und immer wieder haben sie, das auserwählte Volk, das Volk Israel, gesündigt. Sie gingen ihre eigenen Wege, sie wollten es aus eigener Kraft schaffen und lebten oft ein Leben ohne ihren Gott. In meiner Bibelschulzeit ließ mich der Blick in das Buch der Richter erschaudern. Wenn man sich das da anschaut, gerade in diesem alttestamentlichen Buch, wird diese Abwärtsbewegung im Kreislauf der Sünde deutlich vor Augen geführt. Das Volk Israel ging eigene Wege in der Rebellion gegen Gott. Sie erlebten dabei Schaden und große Not. Sie riefen zu Gott, Gott erhörte und rettete sie. Und dann ging es immer weiter so. Denn sie gingen wieder ihre eigenen Wege in der Rebellion gegen Gott und so weiter und so weiter. Immer wieder der Kreislauf, der sich wiederholte. Gott hatte dem Volk Israel sehr deutlich gesagt, wenn ihr ohne mich leben wollt und gegen mich rebelliert, werde ich euch nicht mehr segnen, sondern ihr werdet unter dem Fluch sein und bestraft werden. Deutlich gesagt von Anfang an. Und auch der Prophet Jesaja spricht davon, nämlich die Babylonier, auch Chaldäer genannt, werden kommen, das Land erobern und sie in die Gefangenschaft wegführen. Und so kam es dann auch schließlich. War es das Ende der Geschichte? Nein. Ich lese einen Text aus Jesaja 43, Verse 13 bis 14, worin eine klare Verheißung geschenkt wird. Ich, der Herr, euer Erlöser, der heilige Gott Israels, verspreche, um euch zu befreien, werde ich ein großes Heer nach Babylonien schicken. Die Bewohner des Landes, die Chaldäer, werde ich als Flüchtlinge vertreiben. Ihre Prachtschiffe, auf die sie so stolz waren, besteigen sie dann in heilloser Flucht. Ich bin der Herr, euer heiliger Gott, Israels Schöpfer und König. Gott verspricht, er würde Israel wieder befreien. Er würde das Volk der Babylonier wegen derer Sünden bestrafen, was dann später auch geschah. Er würde sein Volk aus der Gefangenschaft retten, was dann später auch geschah. Gott sah später die Umkehr seines Volkes Israel, die sich in den Gebeten in Nehemia 9 und Daniel 9 sichtbar werden lassen. Darin bekannten führende Männer Israels am Ende der Gefangenschaft die Sünden des Volkes gegenüber Gott. Und Gott rettete Israel. Wer war der Retter Israels? Wer war ihr Befreier? Es war Gott. So wie es Jesaja dann in diesem Text sagt, Gott, ihr Herr, ihr heiliger Gott, ihr Schöpfer, ihr König, er war der, der Israel befreite. Auf wen sollte sich das auserwählte Volk verlassen? Auf wen sollten sie bauen? Auf wen sollten sie das Fundament legen, damit es keine Schieflage gibt? Das Glaubensbekenntnis Israels, das Schma Israel aus 5. Mose 6, Verse 4 bis 5, sagt es sehr deutlich. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das Glaubensbekenntnis vom Volk Israel. Auf diesen lebendigen Gott sollten sie vertrauen, der sich in seiner Barmherzigkeit immer wieder seinen Auserwählten zuwendete. Und dazu gehört dann eigentlich auch eine Entscheidung. Israel, entscheide dich. Ja, Israel, wer ist denn nun dein Gott? Und so kommen wir dann aber auch zu der ganz persönlichen Frage zu uns heute. Worauf baust du? Auf Sand oder auf Fels? Dass es keinen solchen hässlichen Riss im Leben gibt. Wir können ja schnell über Israel den Kopf schütteln. Aber machen wir es besser? Es gibt ja diese Serie The Chosen. Ich weiß nicht, wer sie von euch kennt. Kann man auf YouTube anschauen oder sich eine App herunterladen. Eine christliche Serie, die sich mit dem Leben Jesu und seiner Jünger beschäftigt. Es ist Kunst. Es ist wirklich meines Erachtens gute Kunst, die dort geboten wird. Mittlerweile gibt es, ich habe noch nicht nachgeschaut, aber sogar die zweite Staffel sollte jetzt auch auf Deutsch erhältlich sein. Die erste gab es schon länger. Man konnte sich das anschauen. Und dort wurde man hineingenommen mit in die biblische Geschichte, aber natürlich wird es auch ausgeschmückt, sonst wäre eine Serie schwierig zu gestalten. Also manche der Konversationen sind eben dazu geschrieben worden. Das finde ich immer nur sehr wichtig, das zu sagen, weil wenn man sowas sieht, dann wäre es gut, nachher mit der Bibel zu vergleichen und zu sagen, was sind jetzt die Worte Jesu. In dieser Serie werden wir mit hineingenommen, in der ersten Staffel, wo Jesus, Simon Petrus, den Fischer, Maria Magdalena, die von Dämonen geplagte, und Matthäus, der Zöllner, und schließlich auch Nikodemus, der Pharisäer, in die Nachfolge zu ihm berufen werden, wo er sie einlädt, kommt mit. Bis zur Folge 7 sind Simon Petrus und Maria Magdalena schon dieser Einladung Jesu gefolgt. Sie sind mit ihm unterwegs, sie sind seine Schüler, sie lernen von ihm und sie erleben in ihrem Leben eine Veränderung, die sie bereichert. Und wie gesagt, es ist wirklich meines Erachtens sehr gut dargestellt. In der Folge 7 nun lädt Jesus dann auch Nikodemus und Matthäus ein. Und in dieser Einladung Jesu verbindet sich dann auch die Frage, worauf willst du dein Leben bauen? Da ist Nikodemus, der all die alten Traditionen kennt, der ein Pharisäer ist, der sehr gebildet ist. Er führt ein Leben, in dem man von Gott weiß, aber nichts mehr von und mit ihm erlebt. Und das beschäftigt ihn. Das wird so dargestellt in seinen Begegnungen mit den Menschen, die Jesus schon begegnet sind, und schließlich dann auch in seiner Begegnung mit Jesus selbst. Er führt eine Religion der Gesetze, aber ohne eine richtige, tiefe, innige Beziehung zu Jesus, zu Gott. Und Matthäus, der hat alle Sicherheiten, die man sich wünschen kann, die man sich durch Geld und Wohlstand erarbeiten konnte. Auch die Beziehung zu den Römern. Ein Leben, das finanziell abgesichert ist, aber ohne Liebe und ohne weitere echte Beziehungen. Und Jesus lädt auch sie ein. Komm, kehr um. Lass deine kleinen und großen Götzen und Sünden los. Lass sie los und komm mit mir. Lebe und lerne mit Gott echt zu leben. Ja, das fordert heraus, bietet aber auch großartige Chancen für ein neues Leben. In einem Gleichnis macht Jesus das einmal deutlich, was das bedeutet. In Matthäus 7, ab Vers 24 bis 27. Wer diese Worte von mir, also von Jesus, hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann. Er baute sein Haus auf felsigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus, doch es stürzte nicht ein, denn es war auf felsigem Untergrund gebaut. Wer diese Worte von mir hört und sie nicht befolgt, ist wie ein dummer Mann. Er baute sein Haus auf sandigen Boden, da kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und prallten gegen das Haus. Da stürzte es ein und fiel völlig in sich zusammen. Dieses Gleichnis von Jesus, denke, die meisten von uns kennen es. Worauf baust du? Auf Sand oder auf Felsen? Jesus bietet an und sagt, ich biete euch ein festes Fundament an. Wer es noch kennt, Duplo, ja, hat man vielleicht mit seinen Kindern oder Enkelkindern schon gespielt. Ein festes Fundament, aus Platten gebaut, ja. Jesus bietet an, komm, bau auf mich, auf ein festes Fundament. Und dann wird uns erzählt in dieser Geschichte, Maria Magdalena, sie erlebte Heilung ihrer inneren und äußeren Wunden und sagte, ich baue auf Jesus. Ich stelle mich auf dieses Fundament. Und dann ist da der Simon Petrus, der Fischer, der angepackt hat und immer wieder wirklich aus eigener Kraft versucht hat, einen sicheren Halt im Leben zu finden. Jetzt hat er ihn wirklich gefunden. Er findet den Felsen bei Jesus und Jesus sagt später einmal zu ihm, und du wirst jetzt auch felsenfest und weiter kann man auf dich bauen. Und da ist dann der Matthäus, der reiche Kerl. Er ließ die Sicherheit des Geldes los, den Wohlstand hinter sich und fand Sicherheit und Freundschaft bei Jesus und stellte sich auf dieses Fundament. Sie alle folgten Jesus und setzten alles auf eine Karte. Wie sieht es bei uns aus? Was belastet und bindet uns? Was wollen wir einfach nicht loslassen? Was suchen wir noch? Und es gibt ja so viele Angebote in dieser Welt. So viel Sand, auf dem man bauen kann. Was zum Teil auch sehr schön lukrativ aussieht. Aber was hält und trägt uns im Leben, wenn der Regen fällt? Wenn der Sturm tobt? Was hält uns? Jesus lädt ein, im Glauben an mich wirst du auf festen Grund gestellt. Vielleicht kennt ihr ja das Kinderlied ja auch, ne? Wenn der Sturm tobt. Wer kennt es von euch? Ah, sind doch einige, ne? Da gibt es ja so schöne Bewegungen dazu, ne? Wenn der Sturm tobt überall. Wie geht's weiter? Gott ist stark und ich bin schwach. Er hält mich fest an seiner Hand. Wenn der Sturm tobt, überall. Der Sturm tobt. Ich glaube, das kennen wir alle nur zu gut, oder? Das Leben stürmt und tobt. Ganz persönlich in unserem Leben. Und global. Boah. Was hält uns? Worauf stehen wir? Das Kinderlied sagt, Gott hält dich fest an seiner Hand. Die Frage gilt uns, worauf baust du? Dass wenn der Sturm tobt, du gehalten bist. Ja klar, aber die Frage immer wieder dann, warum aber dieser Jesus? Was ist denn da so das Fundament? Er schenkt Vergebung unserer Schuld. Wenn der Sturm tobt und mich alles anklagt und mich so bedrückt, dann darf ich wissen, stopp. Meine Schuld ist mir vergeben. Das Schlimmste ist weg. Das feiern wir nachher noch beim Abendmahl. Schmecken und sehen es neu. Wir sind versöhnt und haben Frieden mit Gott. Das heißt, wenn ich hier einmal abtrete, wenn der schlimmste Sturm mich einmal umgehauen hat und ich gestorben bin, nicht mehr hier bin, brauche ich keine Angst mehr zu haben, weil Christus mich versöhnt hat und Frieden geschenkt hat mit Gott. Keine Angst vor dem, was nach dem Tod kommt. Weil vielleicht hast du die Angst, dass wenn du vor Gott erscheinst und Gott sieht dich und Gott sagt, boah, geh weg. Du bist so voller Sünde, so voller Dreck. Und wir müssten sagen, er hat ja so recht. Was hätte ich denn schon zu bringen? Und vielleicht trägst du diese Angst genauso immer noch mit dir rum. Stopp. Wenn du auf diesem Fundament stehst, auf dem Fundament, was Jesus dir geschenkt hat, die Versöhnung mit Gott, den Frieden mit Gott, dann wird, wenn du zu Gott kommst, Gott sagen, mein geliebtes Kind, komm her, ich sehe dich und ich sehe dich durch meinen Sohn Jesus Christus. Oh, ich liebe dich so sehr, ich habe alles für dich gegeben, komm zu mir. Nichts und niemand kann uns mehr voneinander trennen. Das ist das Fundament, was Jesus uns anbietet. Dass er uns Heilung schenkt von unseren inneren und äußeren Verletzungen, die uns geschlagen wurden. Er möchte uns echtes Leben schenken. Jetzt und in Ewigkeit. Dafür starb Jesus am Kreuz von Golgatha. Das hat Jesus vollbracht. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, wo Mose eine bronzene Schlange machen lässt, damit jeder, der darauf schaut, die dann erhöht wird, nicht stirbt von einer Giftschlange gebissen. Und dieses Bild greift Jesus später im Gespräch mit Nikodemus auf und sagt, genau das geschieht mit mir noch. Ich werde erhöht. Und Jesus spricht dann eben von seinem Tod am Kreuz. Und er sagt, und jeder, der auf mich schaut, wird Rettung aus der Verlorenheit der Sünden finden. Am Kreuz geschieht das. Und wenn nun wir zu Jesus Ja sagen, was geschieht dann? Paulus drückt das in den Kolosser 2, Vers 6 bis 7 so aus. Ihr habt Christus Jesus, den Herrn, angenommen. Richtet also euer Leben an ihm aus. Bleibt in ihm verwurzelt und gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn. Werdet fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und hört nicht auf, Gott zu danken. Paulus lädt uns ein und sagt uns, ja, lasst uns unser Leben, also jetzt hier, die wir hier sind, jetzt stellen wir uns auch dazu, auf dieses Fundament, und sagen, ich gehöre dazu. Mein ganzes Leben möchte ich auf Jesus ausrichten. Im Umgang mit meinen Finanzen, im Umgang mit meinen Gaben, im Umgang mit meinen Beziehungen, da will ich mich auf Jesus gründen und entsprechend leben. Und auch als Gemeinde, sagt Paulus, lasst uns wirklich auf Jesus gegründet sein. Lasst uns alle Mann wirklich kommen und uns darauf stellen und sagen, wir gehören dazu. In unserer Lehre sind wir auf Christus gegründet. In unseren Gruppen und Kreisen gründen wir uns auf Jesus. In unserem Gottesdienst soll Jesus deutlich werden. In unseren Gesprächen untereinander soll Jesus Thema sein. Wir gründen uns auf Jesus. Im Vertrauen zu Gott wollen wir zunehmen, in guten und schlechten Zeiten. Wir wollen Gott danken. Gott danke. Für das, was du mir schenkst, durch Jesus, in diesem Leben. Gott danke für die guten Zeiten, Gott danke auch für die schweren Zeiten. Du bleibst derselbe. Denn, und das ist der letzte Punkt noch, Jesus ist unser sicheres Fundament. In dem Buch Auserwählt heißt es, Jesus verspricht uns nicht, dass es in unserem Leben keine Stürme geben wird, wenn wir ihm folgen. Ganz im Gegenteil. Aber er verspricht, dass unser Lebenshaus nicht einstürzen wird, wenn die Stürme kommen, weil wir zu ihm gehören und er unser Fundament ist. Was bedeutet das? Ja, was bedeutet das? Dazu drei Punkte. Der Heilige Geist lebt in uns. Das geschieht, wenn Jesus unser Fundament ist. Jesus hat uns den Heiligen Geist versprochen und gegeben. Mit ihm wohnt er selbst in uns. Jesus ist immer bei uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. So schreibt es Paulus in Kolosser 1, Vers 27. Jesus ist der Weinstock, wir die Reben, wir hängen an ihm. In ihm haben wir alles, was wir brauchen, nämlich echtes Leben. Dazu noch einmal eine Veranschaulichung. Ich habe euch hier einen Handschuh mitgebracht. Das ist für mich ein Pantomime-Handschuh. Solche Handschuhe benutzen wir, wenn wir Pantomime spielen. So ein Pantomime-Handschuh, ja, macht nicht viel her jetzt so, oder? Tolle Pantomime, die er macht. Funktioniert nicht. Das, Aber wenn jetzt in diesen Pantomime-Handschuh meine Hand hineinkommt, da fängt der Handschuh an zu leben. Und dann kann dieser Handschuh als Pantomime-Handschuh plötzlich Dinge machen, die er vorher nicht konnte. Zum Beispiel, oh, da ist eine Wand, zack. Oh, eine Wand, ja. Oder da ist ein Fenster. Jetzt habe ich Batscher drauf gemacht, aber ich kann ja auch das Fenster öffnen. Und dann, Oder ich kann ein Glas greifen. Der Handschuh bekommt Leben. Und dann kann ich auch zuprosten, trinken, das Glas abstellen. Das geschieht, wenn Jesus in uns ist. Unser Leben gewinnt wirklich Leben. Und wir können Dinge tun, Dinge erleben, die uns vorher unmöglich waren, weil Christus mit seinem Heiligen Geist in uns ist. Wenn ihr das nächste Mal einen Handschuh anzieht, vergesst das nicht, dann erinnert euch, ich ziehe einen Handschuh an, das bin ich. Und jetzt, das ist das, was Christus mit mir macht. Ich empfange Leben. Jesus, das Fundament, bedeutet, ich empfange Leben, weil er in mir wohnt. Wenn ich auf Christus baue, darf ich wissen, meine Bedürfnisse werden gestillt. Nicht, dass ich alles bekomme, was ich will, aber alles, was ich brauche. Und in Matthäus 6 heißt es ja dann, kann ich am Reich Gottes mitbauen und empfange all das, was ich brauche. Und Gott wird schließlich sein Ziel mit mir erreichen. Egal, was in dieser Welt oder in unserem Leben passiert, Gott hat alles im Griff. Er brachte Israel aus der babylonischen Gefangenschaft heraus und er hat auch für uns das Beste im Sinn. Lasst uns wirklich darauf uns einlassen und mit ihm leben. Mit ihm, der das Fundament ist. So wie es Paulus eben in 1. Korinther 3, Vers 11 schreibt. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Und weil das so ist, wird Jesus uns sicher durch den Sturm bringen. Weil Jesus das Fundament ist. Worauf steht die Gemeinde hier in Untermünchheim? Auf einem gut gebauten Fundament. Aber noch viel mehr auf Jesus Christus. Worauf stehst du? Hoffentlich auch auf Jesus Christus. Gott rettet uns ein für alle Mal durch Jesus Christus und lädt uns ein. Komm, stell du dich mit auf das Fundament. Auch wenn du ein Clown bist oder was auch dich alles ausmachen sollte, stell dich auf das Fundament. Lebe mit Jesus. Wir sind eingeladen, umzukehren, Jesus zu folgen und zu sagen, Jesus, du bist mein Fundament. Lass es uns tun. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, hab Dank für deine Einladung. Hab Dank dafür, dass du das Fundament bist. Hab Dank dafür, dass wir auf dich bauen dürfen. Und das wollen wir gerne tun. Wir wollen diese Einladung annehmen. Hab Dank dafür, dass du alles getan hast. Hab Dank dafür, dass wir das jetzt gleich im Abendmahl miteinander feiern dürfen, zu deiner Ehre. Herr, wir beten dich an. Du bist groß. Amen.